message am I supposed to take? Perhaps it will shake the conscience of the world.
Frankophil Folge 91, heute über Claude Lanzmann, der vor 100 Jahren geboren wurde. Zu Gast im Podcast ist Corinna Kuhlmass, die 10 Jahre lang mit Lanzmann an dem Jahrhundertfilm Shoah gearbeitet hat. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
Ja, das ist das Platz.
Neun Stunden, 26 Minuten. Kein Archivbild. Nur Stimmen, Gesichter, Orte. Claude Lanzmanns Shoah gilt bis heute als das radikalste filmische Zeugnis der Vernichtung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Ein Werk, das uns zwingt hinzuhören, das uns keinerlei Distanz erlaubt und das inzwischen Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes ist. Geschaffen von einem Dokumentarfilmer, der die Deutschen und Deutschland gut kannte. Nur 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Franzose Lanzmann in Tübingen sein Philosophiestudium aufgenommen, später als Lektor an der FU Berlin gearbeitet und als Leiter des französischen Kulturzentrums in der geteilten Stadt. Es folgten Jahre als Journalist, bis er sich ab den 1970er Jahren dem Film zuwendet. Auf Pourquoi Israël folgt sein größtes Werk, Shoah. 1985 erschienen. Zum 100. Geburtstag von Claude Lanzmann öffnet das Jüdische Museum Berlin nun erstmals das gesamte Audioarchiv hinter diesem Film. Mehr als 220 Stunden Gespräche mit Überlebenden, mit Tätern, mit Zeuginnen und Zeugen. Ein Archiv, das zeigt, wie Shoah entstanden ist. Ton für Ton, Frage für Frage, Stille für Stille. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Meine Gesprächspartnerin ist eine der wichtigsten Stimmen dieses Archivs, Corinna Kuhlmass, geboren 1948 in Hamburg, Tochter eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter, Kindheit in Hamburg und Kelkheim bei Frankfurt. Seit 1969 lebt sie außerhalb Deutschlands, in Frankreich, Israel, Italien und wieder in Frankreich. Sie studierte Theologie, Philosophie, Judaistik und Soziologie in Hamburg, Jerusalem, Florenz und Paris und promovierte an der Sorbonne. Sie arbeitete als Dramaturgin am Deutschen Schauspielhaus, als Lektorin bei Rowohlt und Gallimard, als AFP-Redakteurin und als Forscherin für die OECD. Und dann, eine entscheidende Wegmarke, von 1974 bis 1984 war sie die erste Mitarbeiterin von Claude Lanzmann bei der Entstehung von Shoah. Sie recherchierte, übersetzte, führte Gespräche, bereitete Begegnungen vor und bildete so mit Lanzmann und Irene Steinfeld das Herz dieses Projekts. Später arbeitete sie mit Saul Friedländer über die Shoah und das Kollektivgedächtnis zusammen, forschte am Centre d'études juives der Sorbonne und veröffentlichte zahlreiche Werke. Zur Mystik, zur Shoah, zur Anthropologie der Sinne, dazu Lyrik und Theater. Wenige Menschen kennen Shoah und seine Entstehung so tief, so nah und so reflektiert wie Sie. Frau Kuhlmass, wie haben Sie Claude Lanzmann kennengelernt?
Ich habe ihn im Herbst 1973 kennengelernt. Und zwar, wie oft bei wichtigen Begegnungen, durch reinen Zufall. Es war bei einer Party bei Freunden und ich hatte gerade Pourquoi Israël angeschaut und es war das erste Mal, dass ich das Israel sah, das ich liebte. Ich habe fast ein Jahr da gelebt und kam zurück. Und dann kam dieser Mann rein, ich dachte, den brauche ich. Und bin zu ihm hingegangen und habe auf Hebräisch mit ihm geredet. Das kannte er aber nicht. Na gut, und dann hat er, wie das seine Art war, die Sache sehr schnell umgedreht, weil mein Französisch war damals noch nicht, also inzwischen bin ich zweisprachig nicht, aber damals hatte es noch Lücken. Und er hat mich sofort verbessert. Wir haben uns aber sofort gut verstanden. Und zwei Tage später stand er vor meiner Tür. Damals gab es noch kein weder Handy, sondern ich hatte noch nicht mal ein Telefon. Nicht? Das hatte ich 3 Jahre lang beantragt in Paris, bevor ich das hatte.
Pourquoi Israël, das war im Grunde sein erster Film, den er gemacht hat. Davor war er nur als Autor tätig.
Das war sein erster Film. Und ja, wie gesagt, das war das Israël, das ich liebte. Also wir haben uns auch sofort verstanden, auch in unserer ersten, als er dann bei uns bei mir zu Hause saß, das war also ein anderthalb, wo Michel und ich, also mein Mann, wohnten so in einem anderthalb Zimmerwohnung, nicht? Und es gab nicht mal hohe Sessel, sondern nur so kleine, und da saß er dann drauf. Naja, und dann redeten wir von Jerusalem, und er sagte mir, ja, wenn die Sonne untergeht, so ganz schnell und plötzlich es ganz dunkel wird, Zipper versiegelt, das ist nicht leicht. Und ich wusste genau, was er meint, weil wenn man also aus Europa kommt und kommt dahin und plötzlich ist ein solcher Stimmungswechsel, nicht? Und wenn man zum Beispiel gerade in der Altstadt ist, dann plötzlich ändert sich die Stimmung und man spürt, man ist nicht mehr gewünscht in gewissen Quartiers, nicht? Ja, und so hat sich sehr schnell ein Verständnis aufgebaut. Und schon bei dem ersten Mal sagte er mir, weißt du, man hat mir gesagt, ich sollte einen Film über den Holocaust machen. Und ich möchte den Film faire à la hauteur de l'événement, auf der Höhe des Ereignisses. Verstehst du, was ich meine? Ich sagte, ja. Und dann sagte er, lass alles fallen, was du machst, und beginn zu lesen. Hat mir eine solche Liste gegeben. Und dann verschwand er für 4 Monate nach Jerusalem. Er sagte, er würde in 2 Monaten zurückkommen. Das war aber nicht so. Ich hatte keine Adresse, natürlich Mails gab es noch gar nicht. Hatte kein Telefon, kein gar nichts. Und nach 3 Monaten sagte mein Vater, weißt du, ich glaube, du musst dir wieder eine neue Arbeit suchen. Weil ich hatte vorher in der Agence France-Presse gearbeitet, als Redakteurin, und hatte, so wie Claude das gebeten hatte, hatte es fallen gelassen und habe mich wirklich nur dieser Sache gewidmet. Naja, und dann kein Claude, kein nichts. Ich sagte meinem Vater, na ja, und er sagt, na gut, ich helfe dir jetzt erstmal, aber überleg es dir. Und ich habe es mir überlegt, dann kam aber Claude wieder und dann fingen wir an zu arbeiten.
Über den Film sprechen wir natürlich gleich intensiv, aber vorher vielleicht noch die Frage, was war denn Ihr erster Eindruck von ihm als Mensch, als Regisseur, als Denker?
Es war jemand, mit dem ich mich sofort verstand. Erstmal merkte man seine Intensität, die gewaltig war, die Intensität seines Denkens und auch die Wahrhaftigkeit seines Denkens. Das war jemand, wenn er was sagte, also wenn es nicht irgendwo mundan war, sondern wenn er im Gespräch war, dass das, was er sagte, war das, was er sagen wollte. Und er konnte es. Er hatte diese Fähigkeit, sich auszudrücken, nicht?
Und welche Atmosphäre herrschte während der Recherchen und Gespräche, die Sie geführt haben?
Wir haben 4 Jahre gearbeitet. Ich muss gleich dazu sagen, wir waren zu dritt, nicht? Es war Irene Steinfeld-Levy dabei, die von einer ganz anderen Seite kam. Also wir sind heute noch befreundet, nicht? Die war eigentlich Mathematikerin, aber die kannte Claude. Damals in Rechavia, einem Viertel von Jerusalem, hörte man hauptsächlich Deutsch, weil das waren alles Jecke. Deutschstämmige Juden. Und die Eltern von Irene gehörten dazu, nicht? Und ich wohnte in der Nähe und kam durch Zufall da oft hin, naja, und war dann auch bei ihr natürlich. Die Arbeit war ungeheuer aufreibend, natürlich, nicht? Also erstmal haben wir 3 Jahre gearbeitet, gelesen. Ich war in Deutschland bei den Akten, den Gerichtsakten, die man durch. Auf diese Weise konnte man auch die Leute finden, weil nämlich in Deutschland ist es ja so, dass man, wenn man umzieht, muss man sich beim Einwohnermeldeamt melden und sagen, wo man hingeht, sodass wir diesen Leuten folgen konnten. Irene ist zweisprachig Deutsch-Hebräisch und ihr Englisch war auch fast genauso gut, nicht? Ich habe dann noch Italienisch dazu gebracht. Es waren 5 Arbeitssprachen. Und
Und welche Arbeitssprache hat dominiert?
Dann haben wir mit Claude Französisch gesprochen, Irene und ich immer Deutsch, weil das unsere Sprache war. Und wenn wir zu dritt waren, meistens Französisch.
Der Impuls zu diesem Film Shoah, der kam 1973 aus Israel. Was hat Claude Lanzmann damals an diesem Auftrag gereizt? Was hat er Ihnen erklärt?
Das war das Schicksal seines Volkes. Und das zu machen auf der Höhe der Sache, was noch nicht gemacht worden war. Er wurde darum gebeten, nachdem er Pourquoi Israel gemacht hatte. Das heißt, man hat begriffen, dass er den Blick hatte.
In seiner Autobiografie, da sagt Lanzmann oder schreibt Lanzmann selbst, ich wusste über die Shoah eigentlich nichts. Wie ging denn das Team damit um?
Ja, wir wussten alle das sozusagen, was alle wissen, nicht? Und dann haben wir uns 3 Jahre lang hingesetzt und unser Wissen vermehrt. Und zwar wirklich vermehrt, nicht? Denn die einzige Möglichkeit, das darf man nicht vergessen, um die Zeugen reden zu bringen, und zwar ob es die Täter sind, ob es die Opfer sind oder die Beistände, ist, dass man hundertprozentig mehr weiß als sie selbst. Also genauso viel. Und dass sie wissen, wir kennen die Orte, wir kennen die Sachen und man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, also man muss ihnen das Gefühl geben, ich bin nicht da, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich bin da und nur so kann man sie begleiten und sozusagen verschwinden bei dem Interview, damit sie das wiederleben, nicht? Der ganze Film Shoah ist ja aufgebaut auf dem Wiederleben von etwas.
Wie gingen diese Interviews konkret vonstatten? Sie haben ja unzählige Gespräche zusammen mit Claude Lanzmann und Irene Steinfeld vorbereitet. Wie sah die Recherchearbeit da konkret aus und wie wurden dann die Gespräche organisiert?
Claude ging nach Polen und Irene und ich gingen nach Deutschland, weil wir ja deutschsprachig waren. Wir haben uns so schlichtweg geografisch geteilt. Dann haben wir erstmal, also von den unendlich vielen Interviews, die wir gemacht haben, sind wir natürlich gerade bei den Tätern, aber auch bei den anderen häufig herausgeschmissen worden. Ich würde sagen 80-90%. Nicht? Also oft kamen wir nicht mal dazu, um irgendwas zu sagen. Und dann war die Tür schon wieder zu. Nicht? Und besonders die Frauen waren außerordentlich misstrauisch.
Haben Sie sich vorher angekündigt oder haben Sie einfach geklingelt?
Nein, wir haben uns nicht angekündigt, weil dann war keine Chance. Sondern wir haben geklingelt und gehofft. Und manchmal hat es geklappt, nicht?
Dieses Nicht-Ankündigen, gilt das für die Opfer und für die Täter gleichermaßen? Oder haben
nein,
Sie bei
den Opfern haben wir natürlich, ja. Nur für die Täter.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, auf die Gespräche mit den Opfern?
Genau in der gleichen Weise, indem man alles gelesen hatte, genau wusste, zu den Orten gegangen war, damit man gesehen hat, wie sie wo was erlebt haben. Nicht? Das ist ungeheuer wichtig. Und bei den Opfern muss man natürlich, also alle haben, bei allen ist es schwierig, aber bei den Opfern muss man wissen, was sie erlebt haben, nicht? Und was sie verloren haben und was für ein Trauma das war und mit welcher Vorsicht man da herangehen muss.
Es heißt ja bei vielen Opfern, dass sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nicht über ihre Erlebnisse berichtet haben. Hatten Sie tatsächlich den Eindruck oder war das für viele das erste Mal, dass Sie über Ihr Schicksal gesprochen?
Ich habe einmal mit Glasak, das ist einer der wichtigsten Zeugen von Treblinka, da waren wir in Basel und ich habe allein mit ihm gegessen. Und ich war damals ja noch sehr jung, nicht? Ich war 24 oder so. Und dann hat er mir gesagt, ja, wissen Sie, ich habe meiner Tochter, die genauso alt ist wie Sie, nie davon erzählen können. Und dann habe ich gesagt, aber wenn sie genauso alt ist wie ich, warum? Und da sagte sie, ja, weil sie wissen alles, sie kennen alles. Ich muss da nichts weiter erzählen. Und es geht über meine Kräfte, das Ganze zu beschreiben. Also man konnte sozusagen nur hineinspringen und durch das, was man schon wusste und schon darlegte. Also Claude ist ja ein Meister der kleinen Dinge, nicht? Der redet oft da sind sie 10 Schritte gegangen und dann kamen sie dahin und so, nicht? Der ging topografisch vor. Das war absolut nicht meine Art zu sein, weil ich völlig untopografisch bin. Also habe ich es anders gemacht. Jeder von uns hatte ihre eigene Art und Weise, daran heranzugehen. Aber auf jeden Fall war es so, dass man versuchen musste, dem anderen zu zeigen, okay, ich weiß, was da geschehen ist und es ist praktisch so, als ob ich da war. Das langsame Einladen, um ihnen zu sagen, ihr könnt reden. Und das war oft eine Befreiung natürlich bei den Opfern, weil sie so lange nicht geredet haben, nicht? Aber es war eine Befreiung und auch eine entsetzliche Prüfung, nicht? Das sieht man ja bei Bomber, aber bei vielen war es auch nicht. Oder bei Rubias und so. Ich meine, es sind ja auch so entsetzliche Dinge, nicht? Also, wenn man sich vorstellt, da kommen die Leute aus dem eigenen Dorf und man weiß, sie sind in einer halben Stunde tot, nicht? Oder man lässt das Kind auf der Brust der Mutter verhungern. Ich meine, sowas muss man sich mal vorstellen, nicht? Das sozusagen wieder lebendig zu machen. Wenn wir nicht gewusst hätten, dass das der letzte Moment ist und dass sozusagen Zeugnis abgelegt werden muss, nicht? Das gehört zu den wichtigsten Dingen im Judentum, Zeugnis ablegen. Ich glaube, wir hätten die Kraft nicht gehabt, weil also es war oft grausam. Man musste oft insistieren, wo man sich sagte, Mensch, lass sie doch eigentlich. Irgendwas in einem selbst sagte, lass sie in Frieden. Aber gleichzeitig sagt man sich, wenn das jetzt nicht jetzt geschieht, geht es unter. Niemand wird es jemals wissen.
Sie haben gesagt, Sie waren gerade damals ja lediglich 24 Jahre alt, sehr, sehr jung. Hatten Sie zwischenzeitlich ja mal das Gefühl, ich kann das nicht mehr weitermachen, ich muss aufhören, ich muss das stoppen, Nein. weil ich kann das nicht mehr aushalten?
Nein, hatte ich nie. Dazu war mir die Aufgabe zu wichtig. Und die Aufgabe war so, und was wir gelesen hatten und was wir gesehen hatten, war so, dass man sich jetzt nicht seinen eigenen Bauchnabel betrachtete und sagte, wie traurig, das kann ich alles nicht. Nee. Es war wichtig, was wir taten. Und es war sogar so wichtig, dass es gab ja einen Moment, wo wir aufhören mussten. Es gab einfach kein Geld mehr da, nicht? Wir haben, sowohl Irene als auch ich, 10 Monate gewartet, weil wir überzeugt waren, es würde weitergehen und es muss weitergehen. Weil, wie gesagt, es war eine Aufgabe, es war etwas, was in gewisser Weise heilig war.
Vorher, bevor Sie die ganzen Interviews geführt haben und die Recherchen gemacht haben, sind Sie vorher in die Vernichtungslager gereist?
Das hat Knut gemacht, ich nicht.
Wann haben Sie zum ersten Mal?
Bei dem Dreh, also 78, nicht? Ja. Also 4 Jahre später. Und was man auch begreifen muss, was also, glaube ich, nicht deutlich genug gesagt worden ist, obwohl wir das versucht haben, sowohl Irene als auch ich im Jüdischen Museum in Berlin zu sagen, diese Vorinterviews waren natürlich dazu gedacht, nicht alles zu veröffentlichen, nicht alles an den Tag zu bringen, sondern die waren dazu gedacht, den Menschen, der uns da gegenüber war, zumindest dazu zu bewegen, dass Knut Lanzmann kommen und sprechen konnte mit ihm. Eventuell eine auditive Aufnahme machen, nicht? Also eine Audioaufnahme. Das mit dem Film, das haben wir ja versteckt gemacht im Allgemeinen, nicht? Also ich hatte die Kamera auf dem Schoß.
Sie haben den Menschen gar nicht gesagt, dass Sie filmen?
Teilweise nicht. Nein, natürlich nicht. Weil dann wäre es nie geklärt, dann hätte es nie geklappt. Und das Auto mit dem Empfänger, stand auf der Straße und ich hatte den Sender in der Tasche. Und die Tasche war so gemacht, es war so eine große, weil ich meine, damals war das ja alles groß, nicht? Und da hatte ich ausgeschnitten so runde Sachen, damit also die Kamera da durchgucken konnte und draufgeklebt etwas, was aussah wie Aluminiumpapier, wo man aber durchgucken konnte und das dann halt noch dekoriert und so. Na gut, und wenn die Frauen sagten, dann übersetzen sie auch den schweren Sack ab und dann musste man sagen, oh nein, wunderbar und so. Naja, und es war auch so, dass während des Drehs ich einmal aufstehen musste und kontrollieren, ob das auch wirklich im Wagen ankam und auch, ob es richtig kadriert war. Weil ich konnte natürlich nicht prüfen, nicht? Ich konnte nur hoffen, ungefähr, dass das stimmt. Na gut, und wenn man dann zurückkam, musste man, unter irgendeinem Vorwand, ich hole noch ein Dokument oder so oder ein Buch. Und wenn man zurückkam, musste man das Ding ja wieder in genau der gleichen Richtung auf die Knie nehmen, in der Hoffnung, dass nun der Mensch, der gegenüber saß, sich nicht gewechselt hat, nicht? Also deswegen war das teilweise sehr schwierig.
Claude Lanzmann hat ja entschieden, keine Archivbilder zu verwenden. Wie haben Sie diesen Entschluss damals erlebt? War das für Sie nachvollziehbar, diese Entscheidung?
Total. Wenn man sowas lebt, dann will man kein... Und zumal diese Archivbilder, wie alles nutzt sich ab. Denn wenn man, wenn die Leute, also sozusagen eine Grube mit weiß nicht, 200 Leichen sehen und so, dann ist das viel weniger bestürzend, als wenn eine Person tatsächlich etwas erzählt wurde, wo man sich sagen kann, ach, das hätte ich sein können. Während diese abgemagerten Leichen in den Gruben, da nimmt man sehr schnell seine Distanz, nicht?
Claude Lanzmann hat dazu gesagt, es gab nichts, es war das Nichts und man musste aus diesem Nichts einen Film machen. Mhm. Beschreibt es das perfekt?
Ja. Muss man wissen, dass das Nichts in der Kabbalah das Ein ist, also Aleph Yud Nun, und das ist das Ganze.
Und wie wurde dann aus den Recherchen und Tonaufnahmen am Ende ja diese filmische Erzählung?
Wissen Sie, wir haben 320, glaube ich, nein, ich weiß nicht mehr, 100, wie egal, also hunderte von Stunden gedreht, nicht? 150, also ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das können Sie nachgucken, ich hab's vergessen. Gut, das hat dann auch wieder 4 Jahre gedauert oder 5, nicht? Bis man das fing dann mit einer Geschichte an. Das hat sich so, ja, wie man eine Geschichte aufbaut. Also es war nicht vorher bestimmt, damit wird man beginnen. Man wusste sozusagen in dem Moment, wo wir Schrepnik gedreht hatten, wussten wir ja, das wird er, damit wird's beginnen. Aber sonst, es war ein Suchen. An Suchen und langsames Aufbauen.
Sie haben gerade schon kurz erwähnt, die Ausstellung, die jetzt im Jüdischen Museum in Berlin startet. Sie erschließt derzeit über 220 Stunden Tonmaterial, darunter eben Ihre eigenen Aufnahmen. Wie war es für Sie, diese Stimmen nach so vielen Jahren wiederzuhören?
Ich habe sie nicht gehört, ehrlich gesagt. Das werde ich jetzt in der nächsten Woche noch tun, bevor ich dahin fahre. Aber ich glaube nicht, dass mich das weiter berühren wird. Was mich berührt, sind die Leute, die dann wieder sozusagen auferstehen, nicht? Aber die Tatsache, dass ich... Und ich weiß ja, wie diese Interviews waren. Das war nicht das... wie gesagt, das war dazu gemacht, die Leute zu überzeugen zu dem wahren Dreh. Entweder... wenn man wusste, das war eine Möglichkeit, sie wirklich zum Dreh zu holen oder aber zu einem Interview von einem, damals hatte also Claude die Identität von Claude Sorel angenommen. Sorel war dann, das ist ein typisch französischer Name, nicht? Und lässt nicht an Juden denken. Und das war dann, der war, ich glaube, an der Sorbonne oder wo auch immer. Also wir haben der ganzen Sache eine universitätliche einen universitätlichen Schmuck geschenkt und dann haben wir das so gemacht.
Wenn Sie sagen, Sie haben der ganzen Sache einen universitären Schmuck gegeben, wie haben Sie sich da konkret vorgestellt? Was haben Sie da gesagt?
Ja, dann haben wir gesagt, ich war ja ohnehin in der Sorbonne, ich musste nicht mehr lügen, nicht? Aber dann haben wir gesagt, also der Professor Sorel wird kommen und möchte, der macht jetzt eine Untersuchung über den Zweiten Weltkrieg und möchte gerne, sammelt Erfahrungen und möchte sie gerne hören und wir sind auf ihre Zeugnis gestoßen, fanden das sehr interessant, wären Sie bereit, das noch einmal zu sagen? So in der Art, nicht?
Hatten Sie den Eindruck, dass viele Menschen da Schwierigkeiten hatten, diese Geschichte zu glauben? Oder ging das so durch in den meisten Fällen?
In den meisten Fällen ging es durch. Weil damals war ja auch noch nicht so, also heutzutage würde man sagen, wieso schickt der mir kein Mail? Wieso? Ja. Das war alles nicht so, nicht? Man darf nicht vergessen, man muss sich wirklich zurückversetzen in diese Zeit. Auch die Tatsache, dass man da an der Tür klingelte, war heutzutage, wo man sagen, na, also hör mal, kommt nicht in Frage, nicht? Aber damals, na gut, sie hatte halt die Telefonnummer nicht und erschien nicht skandalös, wie es heute erscheinen würde.
Ja. Und was hatten Sie dann bei diesen Vorgesprächen dabei?
Ich hatte natürlich mal das ganze Dossier. Erstmal hatte ich, also wenn ich da war, hatte ich das im Kopf. Ja. Nicht? Ich werde nicht ankommen mit lauter Dokumenten oder so. Und je nachdem, bei manchen Menschen wusste ich im Gegenteil, da muss ich mit denen. Also es kam ungeheuer drauf an. Also manchmal brachte ich was mit und manchmal gar nichts, nicht?
Und von der Technik, welche Technik hatten Sie dann konkret dabei?
So Mini-Mikrofone, nicht? Die dann eine Kassette machten. Das sind ja alles Kassetten, nicht? Von Technik kann man wirklich nicht die Rede, nicht? Das war also mehr als primitiv.
Wie war das später bei dem Dreh? Haben Sie den Dreh auch?
Ich war bei jedem, außer bei Suchemail und Murmelstellen war ich überall dabei.
Hat es für Sie eine Bedeutung, dass dieses Archiv jetzt Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes geworden ist?
Ich freue mich für Claude, für all diese Dinge. Ich bin nicht besonders, also ich bin nicht der Mensch, der so große öffentliche Ehrungen und so. Ich bin sicher, dass ihn das geehrt hätte und erfreut hätte.
Und was sagen uns diese Rohaufnahmen über die Arbeitsweise von Claude Lanzmann und über seine Haltung zur Wahrheit?
Manchmal musste man lügen. Das gehörte dazu. War keine Möglichkeit, immer mit der Wahrhaftigkeit aufzutreten. Manchmal musste man lügen. Ich kann sich vorstellen, 220 Stunden, Jahre und Jahre, da gab es unendlich viele verschiedene Situationen.
Sie sagen, es gab unendlich viele verschiedene Situationen. Gab es denn in diesen Gesprächen Momente, die Sie jetzt rückblickend oder vielleicht auch damals schon als Schlüsselszenen erkennen, ja, die in Shoah vielleicht gar nicht aufgetaucht sind, aber für das Verständnis des Films wichtig sind?
Das würde ich nicht sagen, nein.
Was kann man denn noch durch die Auswertung dieser 220 Stunden Tonmaterial zusätzlich erfahren?
Ich würde sagen, es ist ein ungeheuer wichtiges Material für die Historiker, weil natürlich viele Dinge musste man auslassen. Es gab sozusagen heutzutage wird das Ganze immer, ja, er hat gewählt und so. Nein, also zum Beispiel die Tatsache, dass wir haben kein Visum bekommen für die Sowjetunion. Das heißt, wir konnten schlichtweg nicht über die Einsatzgruppen arbeiten. Wir mussten das, also filmen, nicht? Wir mussten das auslassen. Also es gab viele solche Situationen, nicht? Und dann war es auch so, zum Beispiel, ich hatte ein sehr großes Dossier über den Vatikan gemacht, das auch Claude sehr wichtig war. Aber am Ende des Drehs war es bereits klar, nachdem wir schon hunderte von Stunden hatten, dass wir uns beschränken würden auf die Vernichtung. Das heißt also, insofern, dann haben wir also gar nicht mehr in Italien gedreht, nicht? Nicht mal mehr, ich hatte also auch Primo Levi interviewt. Ich habe 3 Tage bei ihm verbracht. Und in Turin, ich weiß genau, wo er heruntergesprungen ist, nicht? Ja gut, das haben wir dann auch nicht mehr gemacht, nicht? Weil das war halt noch ein Dreh mehr. Also solche Dinge, das hätte sein können und er hätte eine Schlüsselfigur werden können, aber das am ganzen Schluss war und wir alles schon hatten, haben wir das dann aufgegeben.
Haben Sie das damals einfach so akzeptiert oder haben Sie damit gehadert, welche Sachen aufgegeben wurden für den Film?
Nein, ich habe völlig verstanden, dass wenn sich auf die Vernichtung konzentriert wird, dass vieles wegfällt. Und deswegen, dafür sind die 220 Stunden gut. Vieles von dem, was wir da gedreht haben, ist sozusagen drumherum. Aber absolut wichtig für jemanden, der etwas verstehen will davon, nicht? Und wie gesagt, Claude hat noch 3 Filme darüber gemacht, aber er hätte also 10 Filme machen können, wenn die Zeit gereicht hätte, nicht?
Wenn man sich Shoah anschaut, dann geht es ja nicht nur um die Sprache, sondern es geht auch ums Schweigen. Claude Lanzmann selbst sagte, Schweigen ist auch eine authentische Art von Sprache.
Es gibt Momente, wo die Stille verlangen. Und wenn man sich wirklich auf die Person konzentriert, die einem gegenüber ist, nicht und nicht sich sagt, also Film und so, sondern sieht, was notwendig ist. Und sieht, in welchem Zustand er ist. Und sieht, wenn man die ganze Geschichte kennt, wo man ist, dann ist es selbstverständlich, dass man manchmal still wird.
Was bedeutete es, Menschen zum Sprechen zu bringen, die über das Unsagbare sprechen sollten und oft nicht konnten?
Wenn jemand zusammengebrochen ist, dann musste man dem helfen, musste man sehen, was man machte. Und da war auch da jede Situation verschieden. Nicht jede Situation hatte eine andere Bedeutung, eine andere. jede Person hatte ihr Gewicht, ihre Schwierigkeiten und man hat versucht, darauf einzugehen.
Shoah wurde dann schlussendlich 1985, glaube ich, ne, uraufgeführt mit einer Sondervorführung in Anwesenheit vom Staatspräsidenten, von François Mitterrand. Ja. Wie wichtig war die politische Resonanz für Claude Lanzmann?
Die war schon wichtig. Und ich meine, Mitterrand ist immerhin, hat die 9,5 Stunden ausgehalten, nicht? Also, es war nicht nur so eine Stippvisite, sondern er hat von Anfang bis Ende sich das angeguckt und es war deutlich, wie sehr ihn das betroffen hatte.
Gab es danach noch politische Reaktionen, die Sie besonders berührt haben?
Also mich haben politische Reaktionen überhaupt nie berührt. Aber das liegt an meiner Art zu sein.
Ich machte zwar den Film, aber der Film machte auch mich, hat Claude Lanzmann gesagt. Wie hat der Film Sie gemacht?
Ja, das war ein Ab. Stellen Sie sich vor, 10 Jahre habe ich daran gearbeitet, nicht? Und hatte vorher schon über die Shoah gearbeitet, 2 oder 3 Jahre lang. Danach habe ich noch mit Saul Friedländer, dem Historiker, 3 oder 4 Jahre gearbeitet. Der war in UCLA. Und ja, und dann habe ich mich hauptsächlich der Kabbalah zugewendet und habe in der Sorbonne weiter unterrichtet. Aber die Shoah war sozusagen die Grundlage von allem. Das war etwas, was, und auch heute noch, das, was einem nie aus dem Kopf geht, nicht? Ich habe immer über das Problem von Gut und Böse gearbeitet, also auch schon an der Universität. Das gehört dazu. Das ist, wie gesagt, das ist einfach ein Markstein in meinem Leben gewesen.
Warum glauben Sie, berührt Shoah auch heute, sind ja jetzt 40 Jahre später, noch so tief, vielleicht sogar mehr denn je?
Ich weiß nicht, ob mehr denn je. Ich müsste das bei jungen Leuten sehen, nicht? Die meisten wissen ja gar nichts mehr davon. Ich meine, schon damals wussten sie wenig, aber heute ist das Wissen zu einem Nichts zusammengeschrumpft, würde ich sagen. Ich habe keine jungen Leute gesehen, also ich war nicht persönlich dabei, wie junge Leute das entdeckt haben. Ich werde jetzt relativ bald ein Seminar machen mit jungen Leuten, da werde ich sehen. Aber ich kann sozusagen darüber noch nicht reden. Ich kenne ihre Reaktionen nicht, ich weiß nicht, wie sie das einordnen in diese heutige Welt, die ja nun wirklich sehr viel schwieriger ist als die, in der wir damals gelebt haben, nicht? Wie sie das zu ihren eigenen Problemen und zu denen der Welt, wie sie das auslegen. Ich weiß auch nicht, wie diese jungen Leute zu der Welle von Antisemitismus steht, was sicher sehr verschieden ist, je nach Ursprung und je nach Ausrichtung, nicht? Die sich in Europa jetzt wieder ausgebreitet hat, in einer Weise, die ich, muss ich sagen, nicht für möglich gehalten hätte.
Wie blicken Sie auf diese Welle des Antisemitismus, auf diese massive Zunahme antisemitischer Gewalt und Rhetorik seit dem 7. Oktober 2023?
Wo man ja alles umgedreht hat. Denn ich meine, man hat vergessen, dass die ersten Opfer die Israelis waren, nicht? Und ich meine auch das Wort Genozid. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Netanjahus Politik unbedingt gutheißen. Aber es ist kein Genozid. Es ist Krieg, nicht? Und Genozid, dass man das Wort, das für die Juden stimmte und gerade für sie, dass man das umgedreht hat, nicht? Und das sozusagen besonders in Frankreich, weil ich glaube auch in Deutschland, die extrem Linke und die extrem Rechte einander dabei die Hand geben. Das ist schon sehr beunruhigend.
Glauben Sie, Lanzmann hätte die heutige Situation als Rückfall in alte Muster gesehen oder als etwas, ja, qualitativ Neues?
Ich glaube nicht, dass es qualitativ neu ist. Ich glaube, es kommt von sehr, sehr weit her. Aber dieses Weitherkommen, dachte ich, dass es vorbei sei. Dass es mit der Shoah vorbei sei. Ich hätte gedacht, also, dass nach der Shoah sowas nicht mehr möglich ist. Aber es ist deutlich, nicht? Und ja, also ich habe keine Antwort darauf. Ich bin sprachlos, weil, wie gesagt, das hätte ich nicht erwartet.
In Shoah verweigert Lanzmann jede Versöhnung, jede Erklärung, ist das heute eine notwendige Haltung, gerade angesichts von Relativierungen und Vergleichen?
Ich bin völlig seiner Meinung. Das ist nicht etwas, was man erklären kann. Es ist nicht etwas, was man sozusagen durch eine Erklärung gut machen kann. Nicht? Nein, nein. Das muss in seiner Wucht dastehen als das, was geschehen ist. Da waren wir völlig einig. Ich bin immer noch einig mit ihm.
Sie haben gerade gesagt, Sie können jetzt noch nicht voraussehen, wie die jungen Menschen reagieren werden, mit denen Sie arbeiten. Aber fest steht, viele junge Menschen kennen heute Shoah gar nicht mehr, begegnen der Geschichte ja allenfalls über soziale Medien, TikTok-Videos, was auch immer. Wie kann man Lanzmanns radikale Ernsthaftigkeit heute vermitteln? Haben Sie darauf eine Antwort?
Dazu muss ich erst in Kontakt geraten mit diesen jungen Leuten, um das zu sehen. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. Ich meine, ich habe 7 Enkel und bin in Kontakt mit vielen jungen Leuten. Also da habe ich Glück. Aber nichtsdestotrotz, die Welt, in der sie leben, ist für sie selbst schon so schwierig, dass nicht unbedingt etwas ist. Aber ich meine zum Beispiel meine Enkelin von 10 Jahren, die haben also... Ich lebe hier in Anjou, mitten auf dem Lande, nicht mit einer kleinen, in einer kleinen Stadt, haben sie gemacht als Aufführung die Les Papillons de Thérésine, also die Schmetterlinge von Theresienstadt. Gut, das heißt also, das hat man diesen jungen Leuten nahegebracht, nicht? Und also nicht nur jungen Leuten, das waren Kinder, aber die haben plötzlich was begriffen. Also insofern ist die Vermittlung schon noch da. Also es ist nicht völlig abgeschnitten.
Was heißt denn für Sie erinnern im Jahr 2025, 100 Jahre nach Lanzmanns Geburt, 80 Jahre nach Kriegsende, 40 Jahre ja, nach diesem so einschneidenden Film und in einer Zeit, wir haben das gerade schon gesagt, in der Juden in Europa wieder Angst haben müssen?
Die Erinnerung ist im Judentum etwas absolut Zentrales. Der Befehl Zachor, erinnere dich, geht in der Bibel schon überall und durch die gesamten Jahrhunderte. Und Zachor, die Erinnerung, ist nicht sozusagen wieder was etwas heraufbefehlen, sondern man lebt damit, man macht es lebendig und insofern verwandelt man es auch, weil man es passt sich zwangsläufig der Zeit an. Im Augenblick schreibe ich ein Buch über Salomon, der nun vor 3000 Jahren gelebt hat. Die Bedeutung, die er durch seine Weisheit über die Jahrtausende, zum Beispiel in 3 Religionen und in der Literatur, was es an Legenden gemacht hat, so kann man sich nicht vorstellen. Nicht? Also Erinnerung produziert. Erinnerung ist nicht etwas, was ist sozusagen nicht was Totes, was man bewahrt, sondern Erinnerung ist was Lebendiges, was neu schafft. Das muss man begreifen.
Zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, wie hat sich denn Ihr Blick auf Frankreich verändert in den Jahrzehnten, in denen Sie jetzt in dem Land leben?
Schwer zu sagen, weil, wissen Sie, ich lebe seit über 50 Jahren in Frankreich. Mit meinem Mann habe ich Französisch geredet, mit meinen Kindern. Ich habe sie zweisprachig aufgezogen, aber inzwischen ist es ins Französische gerückt. Mit meinen Enkelkindern spreche ich Französisch. Ich schreibe, die Hälfte meiner Bücher sind auf Französisch geschrieben, mindestens. Ich bin natürlich in keinem Land in dieser Hinsicht zu Hause. Aber ich bin auch in Deutschland nicht mehr zu Hause. In der Bibel gibt es einen Ausdruck, Gertushav. Das ist der Fremde, der aber ansässig ist. Und es gibt viele Befehle, dass man diesen Fremden gut zu behandeln hat. Und ich habe mich immer als Gertushav gefühlt, wo auch immer ich war. Ich habe in 5 oder 6 verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe 5 oder 6 Sprachen, also 5 wirklich gut. Also da ändert sich der Blick nicht so. Vielleicht hatte ich einen anderen Blick über Frankreich, nur das ist mit mir gewachsen.
Folge 91 von Frankophil zum 100. Geburtstag von Claude Lanzmann. Und über seinen Film Shoah, über die Zeitzeugen des Holocaust. Zu Gast heute im Podcast war seine langjährige Mitarbeiterin Corinna Kuhlmass. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung des Podcast-Projektes geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.